Ich habe also in der Vorbereitung dieser Predigt heute die verschiedensten Dinge, die wir im letzten Jahr angesprochen hatten, Revue passieren lassen. Und mir ist aufgefallen, dass sich quasi ein roter Faden durchzieht. Ich habe ungefähr die Hälfte der Predigten entweder quer gehört oder mir vergegenwärtigt, was dort gesagt wurde. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, es läuft auf ein Themengebiet zu. Das wurde heute Morgen auch schon angesprochen. Ja, manche Menschen, die fühlen sich noch im schwarzen Bereich, obwohl sie im weißen Bereich sind. Manche Menschen trauen sich nicht, das Gewand der Heiligkeit, das Gott für sie hat, abzuholen. Das Gewand der Herrlichkeit. Ich möchte euch Mut machen und habe das Thema genannt, Kultur im Konflikt. Kultur im Konflikt. Die Kultur, in der wir leben, befindet sich im Konflikt mit uns. Wir sind Bürger des Himmels. Paulus sagt, wir sind Hausgenossen Gottes. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Ihr habt doppelte Staatsbürgerschaft oder auch dreifache manche, ich weiß nicht genau. Ist euch das aufgefallen? Wir sind hier auf der Erde in Deutschland Gast und wir sind Bürger des Himmels. Und die Kultur, in der wir leben, die befindet sich im Konflikt, die befindet sich in einem echten Konflikt mit dem, was der Himmel sagt. Die Kultur, in der wir leben, die sagt, der Mensch ist das Maß. Das hat angefangen mit dem Humanismus. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch sagt, was richtig ist und was falsch ist. Deswegen sind Gut und Böse, sagt unsere Kultur, auch ein Märchen. Ja, na, die Werte entwickeln sich halt weiter. Das ist halt so. Der Mensch ist in der Entwicklung begriffen und das ist gut so, um einen Bürgermeister einer größeren Stadt zu zitieren. Die Werte, die entwickeln sich weiter und den Himmel, den kann man sich entweder verdienen, ganz konstant und ganz aus einem Guss ist das, was die Kultur, in der wir leben, uns verkauft, nicht. Hier merkt man gewisse Spannungen. Ne? Entweder verdient ihr den Himmel, das ist das eine, was man hört, und das andere ist, ja, wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, und dann gibt es den Himmel vielleicht gar nicht. Ja? Dann ist alles hier einfach das, was man sieht. Das sind so Dinge in unserer Umgebung, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Ich habe es überprüft. Ich habe Mitarbeiter, die habe ich geinterviewt. Ne? Das sind so die Sachen, die sie sagen. Wenn ihr eine Zeitschrift liest, das sind die Dinge, die kommen. Ja? Der Mensch ist das Maß. Die Frage ist, inwieweit diese Kultur, diese Dinge, die in Deutschland uns prägen, auch in die Gemeinde Eingang gefunden haben. Und ich finde, das ist zum Teil der Fall. Gerade der Mensch ist das Maß. Das kommt in der Gemeinde ja nicht vor, ne? Oder ist es vielleicht doch so, dass wir sagen, dieses Wort Gottes, also das und das und das, das glaube ich ja. Und das hier, das glaube ich jetzt eigentlich eher weniger. Das ist die Frage, wer beurteilt wen? Beurteilen wir das Wort Gottes oder beurteilt das Wort Gottes uns? Gut und Böse sind ganz klar, die sind ganz klar definiert. Aber wir glauben es nicht immer. Wir sagen beispielsweise aus der Kultur raus, so ein geklautes Computerprogramm ist gar nicht wirklich geklaut. Ist ja kopiert. Oder Christen im Osten, die haben kein Problem oder die haben wesentlich weniger Probleme mit Abtreibung. Das war dort kulturell ein legitimes im Nachhinein Verhüten. Und ich habe Christen kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir haben geheiratet und wir haben gesagt, Herr, was du willst. Und dann, also praktisch noch in der Hochzeitsnacht hat es geklappt, wie schön. Eigentlich wollten wir noch 2-3 Jahre warten. Und dann haben wir uns ernsthaft überlegt, und das sind aufrichtige, hingegebene Christen, ob wir das wegmachen. Die sind so geprägt von der Kultur. Wir hier im Westen, wir sagen, was, wie können die? Nee, das ist einfach die Kultur, in der sie aufgewachsen sind, die sie geprägt hat. Also ich glaube, diese Dinge hier, diese Kultur Deutschlands, die sich über Jahrhunderte gebildet hat, die hat auch in unsere Gemeinden zum Teil Eingang gefunden. Schauen wir mal, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes ist eindeutig. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Denn das Wort Gottes steht im Hebräerbrief 4,12. Es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Gut und Böse sind ein Märchen. Nein, es gibt einen unveränderlichen und ewigen Gott. Egal, ob sich irgendeiner auf dieser Welt dran hält. Es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Und verdient ihr den Himmel religiöse Regeln oder es gibt gar keinen Himmel? Was Gott dazu sagt, ist Beziehung. Der Kern dieses Buches und der Kern von allem, was Gott tut, ist die Beziehung zum Menschen und das geschenkt. Schauen wir mal weiter. Wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist und wenn es gar kein Gut und Böse gibt, wozu dann Buße, wozu Umkehr? Der normale Mensch draußen, der entschuldigt sich. Er sagt, ja, weißt du, das ist, ja, ich habe das getan, aber er und meine Kindheit und meine Erziehung und außerdem der Wandel der Werte und eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Eigentlich war das gar nicht böse. Ich weiß nicht, ob euch solche Leute schon über den Weg gelaufen sind. Schwierig ist es nur, wenn zwei Böses tun und sich damit gegenseitig was antun, wer dann weniger unschuldig ist oder weniger schuldig ist. Wir wissen, Buße und Vergebung, die sind absolut essentiell. Buße und Vergebung, das ist das, worauf wir aufbauen, wovon wir leben. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um das, was wir falsch gemacht haben, zu tragen. Wir brauchen uns nicht entschuldigen. Im Gegenteil, wir können loslegen und sagen, ja, ich war auf der falschen Seite, ich war auf der schwarzen Seite, so schwarz, wie es nur geht. Entschuldigen führt uns weg von Gott. Entschuldigen, uns selbst entschuldigen. Das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Schreibt der Psalm, ja, die Leute, die versuchen, Dinge zu bringen, damit sie frei werden von der Schuld, aber sie können es nicht. Kein Mensch ist da, der sich selbst auslösen könnte. Und dann kam der Sohn Gottes, meine Sünde hat mit dazu beigetragen, ihn ans Kreuz zu nageln und darin hat er alles getragen. Das heißt, ich bin in der Lage, im Unterschied zu der Kultur draußen, die sagt, ich war es nicht, zu sagen, ja, ich war es. Ich war's. Ich war's. Ich habe, als ich noch im Fleische wandelte, also früher mal, einen Psycho-Horror-Film gesehen. Natürlich nur in der Vorbereitung einer Predigt oder so. Und da ging es darum, ein kleiner Junge, der andere umgebracht hat und also heimtückisch umgebracht, ja, jetzt nicht irgendwie aus Versehen, sondern geplant, ermordet. Und das hat er auf Video aufgenommen und das hat er sich abends angeguckt und dabei gefreut. Ist der böse? Ja, der ist böse. Ich war genauso. Das Wort Gottes sagt, es gibt keinen Unterschied. Am kleinsten Gebot gesündigt, schuldig am Komplettpaket. Das ist Gottes Standard. Und deswegen brauchen wir nicht zu sagen, der war schlechter, der war schlechter, der war schlechter. Ja, den halben heiligen Schein habe ich mir selbst verdient, die andere Hälfte hat Gott mir geschenkt. Sondern ich war finster. Und jetzt bin ich Gerechtigkeit durch das, was Gott geschenkt hat. Was können wir noch anbieten? Glaube nur, was du siehst. Verlass dich auf deinen Verstand. Das Jenseits ist Opium für das Volk. Es gibt ja nur das Jetzt und Hier. Und da gibt es wieder so verschiedene Dinge, die sich widersprechen, aber die trotzdem in unserer Kultur nebeneinander her existieren. Entweder, ach, das Spirituelle. In der Zeit, als die Naturwissenschaften sich entwickelten, da hat ein Wissenschaftler namens Pierre-Simon Laplace, Astronom und Physiker, das Weltbild erklärt und Napoleon hat hochgradig beeindruckt gefragt, wo kommt in ihrer astronomischen Erklärung denn nun noch Gott vor? Und Pierre-Simon Laplace hat geantwortet, Majestät, ich benötige diese Hypothese nicht mehr. Also, auf der einen Seite, dass es gibt zu erklären hier und der Verstand kann alles erklären, die Naturwissenschaft erklärt alles und auf der anderen Seite, da gibt es die sagen, das Christentum ist nicht tief genug. Oh, sollten wir es nicht alle etwas philosophischer sehen? Diese ganz einfache Erklärung. Schwarz und weiß. Das Böse. Und dann dieses, der Sohn Gottes kommt auf die Welt. Das ist so einfach. Das ist so. Das ist die griechische Philosophie. Die Griechen hatten damit ein Problem. Und alle, die in der geistigen Erbfolge dieser Griechen stehen, denen ist das nicht philosophisch genug. Was gibt's noch? Ich habe das immer so ein bisschen zu Blöcken zusammengefasst. Dem Tapferen hilft das Glück allein. Nimm's selbst in die Hand. Tu was. Du kannst es erreichen. Vom Tellerwäscher zum Millionär und zurück. Aber das ist so der Grundtenor. Tu was, dann bist du was. In die Gemeinde hat das Einzug gehalten im Bereich liberaler Gemeinden. Ist das nicht alles ein bisschen fanatisch, was wir hier betreiben? Sind wir denn ganz sicher? Naja, du musst schon und so weiter. Aber Realität und Wort Gottes ist, ja, der Verstand trügt. Vertraue auf Gott. Das Wort Gottes sagt, verlass dich auf deinen Verstand. In allen Dingen. Könnte vielleicht mal jemand aufpassen und schreien? Na, was sagt das Wort Gottes? Verlass dich nicht auf deinen Verstand in allen Dingen, sondern verlass dich auf den Herrn und es wird dir gut gehen. Dann, das Jenseits ist Opium für das Volk. Nein, wir haben zwei Reiche im Konflikt. Und genau darum geht's. Wir haben zwei Reiche im Konflikt. Wir haben einmal das Reich der Finsternis, das, wie wir vor ein paar Wochen gehört haben, diese Erde besetzt hatte. Und dann kam der Sohn des Lichts. Er kam hier rein und hat auf eine Art und Weise, wie das Reich der Finsternis niemals erwartet hätte, nämlich indem er sich selbst geopfert hat, den Schlüssel für dieses Reich, für diese Erde, der Finsternis entrissen und hat gesagt, ab jetzt ist der Krieg vorbei. Es gibt nur noch Rückzugsgefechte. Der Krieg ist vorbei. Es gibt Rückzugsgefechte. Die dunkle Seite der Macht, Star Wars, die dunkle Seite, die versucht sich noch daran festzuhalten und uns zu verblenden und uns zu infiltrieren. Aber der Krieg ist vorbei. Das Licht hat gewonnen. Dem Tapferen hilft das Glück. Tu was selbst. Nun, wir setzen dagegen Demut und Hingabe. Auch darüber hatten wir immer wieder gesprochen im Laufe des Jahres. Demut und Hingabe. Wir geben uns Gott hin. Wir sind demütig. Wir beten. Und damit bekennen wir bereits, wir selbst können nichts tun. Wir beten, wir kommen zu Gott. Wir arbeiten, als hätten wir nicht gebetet. Oder als hätte das Gebet keine Auswirkung. Wir verlassen uns nicht nur auf das Gebet, aber wir wissen in der Tiefe unseres Herzens, dass nur, wenn wir zu unserem liebenden Vater kommen, wir sagen können, da ist Hilfe. Was hat die Welt noch anzubieten? Ich bin der Nabel der Welt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich bin wichtig. Wenn es mir gut geht, dann geht es allen anderen auch gut. Hat das in die Gemeinde Eingang gefunden? Gibt's das in der Gemeinde auch? Habt ihr schon mal so eine Predigt gehört wie, du musst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Oh, da muss ich mich ja erstmal selbst lieben. Nur wenn ich ganz glücklich bin mit mir, dann kann ich meinen Nächsten auch lieben. Schon mal gehört? Oder das Gebet des Jabes. Ja? Segne mich, segne mich, segne mich. Und wenn ich den Segen nicht mehr halten kann, gebe ich davon auch was weiter. Das sind so Grundthesen, wo der Teufel versucht, diese Denkweise, die er in uns reingesät hat, auch ins Geistliche umzusetzen. Und schon ist unsere Kraft weg. Erinnert euch, es sind zwei Reiche im Konflikt. Und das eine Reich hat verloren. Aber die Soldaten des Zweiten Reiches, die müssen das verstehen. Die müssen das realisieren und umsetzen. So, also, ich bin der Nabel der Welt. Das Wort Gottes sagt sehr, sehr klar und deutlich, der andere ist wichtiger als ich. Wie wär's denn mit Füße waschen? Jesus hat gesagt, wenn der eine groß und wichtig sein möchte, dann soll er doch einfach dem anderen Füße waschen und dann ist auf dem besten Weg, der Erste zu werden. Ja. Noch ein paar kleine Dinge. Was kann ich schon verändern? Das hört man immer wieder, die Leute murren, aber sie sagen, ich kann ja selbst gar nichts verändern. Oder Geld regiert die Welt. Darüber hatten wir noch nicht gepredigt, aber ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil das ist etwas, wo unsere Kultur auch im Konflikt mit uns liegt. Also mit der christlichen Kultur. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Ihr kennt diese ganzen Sprüche. Und das hat in die Gemeinde auch Einzug gefunden. Geld. Oh, schau mal den, der ist gesegnet. Wohlstandstheologie. Der weiß, der muss auf dem richtigen Weg mit Gott sein. Bei dem klappt aber auch alles. Lustig ist, dass diese Leute, die sowas behaupten, sich sehr, sehr häufig auf Bibelstellen berufen, die Paulus geschrieben hat. Und Paulus war der Loser in ihren Augen. Der hatte nichts, der musste seinem Schüler schreiben. Übrigens, wenn du kommst, mir ist kalt, bring mal den Mantel mit, den ich vergessen habe, denn ich habe sonst keinen. Habsucht ist Götzendienst. Habt ihr das schon mal gelesen? Tötet die Glieder, steht im Kolosserbrief, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also wild rumzuhuren oder schändliche Leidenschaften sind genauso, wie wenn du Habsucht in deinem Leben duldest. Was sagt das Wort Gottes? Wer betet, regiert. Natürlich können wir was verändern. Wenn nicht wir, wer sonst? Wir sind mit dem in engster Verbindung, täglicher engster Verbindung, der dieses Universum geschaffen hat und der es regiert. Also wenn sich nichts verändert, hat möglicherweise keiner gebetet. Und andersrum, wenn wir beten, verändern sich Dinge. Habgier, wie gesagt, ist Götzendienst. So, das waren so Dinge, über die wir letztes Jahr gesprochen haben. Eigentlich tobt um dich herum ein Kampf. Wenn du den Fernseher anschaltest, dann tobt ein Kampf. Denn die Dinge, die dir dort vermittelt werden, sind die Kultur der Welt, in der du lebst. Mit ganz wenigen Ausnahmen, ganz wenigen Dingen, die beeinflusst sind oder die von Christen geschrieben sind, ist das meiste Welt. Ist das meiste die Kultur, die wir gesehen haben. Wenn du die Zeitung aufmachst, wenn du Werbung siehst, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die Kultur, die dir entgegenkommt, das ist die Kultur, die vorher in Rot dargestellt war. Ist die Frage, was tun wir jetzt? Wir tun gar nichts mehr. Wir ziehen uns zurück. Wir bringen uns in Sicherheit. Wir wollen ja nicht infiltriert sein. Wir ziehen die Zugbrücke hoch und verschanzen uns dahinter. Ist das richtig? Was dann? Wenn ich dann nicht vereinnahmt werden will von Gedanken, die ich nicht habe, haben will und nicht haben darf als Christ, was tue ich dann? Das war in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi eine sehr, sehr lange Phase. Sie hat gesehen, oh, da wird böse geredet. Und da wird das gemacht. Und da wird das gemacht. Dann hat sie sich ganz schnell zurückgezogen hinter ihren Burggraben und hat die Zugbrücke hochgelassen und hat gesagt, jetzt bin ich in Sicherheit. Und ab und zu hat sie dann die Zugbrücke runtergelassen und ist rausgegangen und hat ein paar armen Menschen, die nicht schnell genug auf dem Baum waren, das Wort Gottes um die Ohren gehauen, hat gesagt, jetzt haben wir evangelisiert, jetzt haben wir es richtig gemacht. Und dann ganz schnell wieder zurück und die Zugbrücke hoch. Das Problem ist, hat Jesus gesagt, dass wir Salz im Salzfass sein sollen? Nein. Er hat gesagt, wir sind Salz in der Welt. Wir sind Licht in der Welt. Seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und lustigerweise, das ist überhaupt nicht lustig, aber die, die sich zurückgezogen hatten in diese Burg, die waren nicht mehr in der Welt, aber sie waren von der Welt. Die hatten alles mit reingenommen. Die hatten Habgier mit reingenommen. Genau diese Dinge, wo ich gesagt habe, das hat in die Gemeinde Einzug gefunden, hatten sie mit reingenommen in ihre Burg. Habsucht, segne mich, böses Reden übereinander. Die waren nicht mehr in der Welt, aber sie waren noch von der Welt. Und Jesus hat gesagt, seid in der Welt, aber nicht von der Welt. So, wir stehen hier in diesem Konflikt, wir stehen in diesem Kampf und Jesus sagt nicht, bringt euch in Sicherheit. Er sagt, ich sende euch wie die Schafe unter Wölfe. Was sind Wölfe? Schaffresser. Ja, doch, wenn man sie lässt. Ein guter Hirte. Oh, hallo, ich bin der gute Hirte. Geht unter die Schaffresser. Jesus hat gesagt, seid in dieser Welt. Geht in diese Welt. Also offensichtlich ist das Abschotten der falsche Weg. Und der einzige Weg, der es sein kann, ist, dass wir uns dieses Kampfes bewusst sind. Wir wissen, damals als Jesus sich gegeben hat, zerriss, wie du gesagt hast, der Vorhang im Tempel. Das Reich Gottes ist auf diese Welt gekommen, in mir und in dir. Und wenn etwas kommt, dann kann ich es ansehen. Und wenn ich merke, es ist nicht gut für mich, dann mache ich es aus. Ich kann mit jemandem sprechen und ich weiß, Licht scheint in die Finsternis. Habt ihr schon mal gesehen, dass Finsternis kommt und Licht auslöscht? Ja? Hier drin ist alles hell, dann geht die Tür auf und draußen ist es dunkel und die Finsternis kommt rein und hier drin wird es dunkel? Nein, das Licht fällt raus. Die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen. Das Licht scheint in die Finsternis. Wir müssen diesen Konflikt verstehen. Wir müssen wissen, dass wir im Krieg sind und aufmerksam sein, ohne religiös komisch gesetzlich zu werden. Komisch religiös gesetzlich. Gesetzlich religiös komisch. In welcher Kombination auch immer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, die Regel zu finden, die uns ein für alle Mal sicher macht, sondern das Leben, das Gott uns gegeben hat, ausleben. Und das in der Welt. Denn der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich habe noch drei Dinge aufgelistet. Ihr merkt schon, es gibt eine Kurzpredigt. Ich habe noch drei Dinge aufgelistet, die wir uns fragen dürfen. Drei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, ganz speziell in der Gemeinde. Frage dich, ob Gott im vergangenen Jahr zu dir gesprochen hat, in diesem Bereich. Und frage dich heute. Denn heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir unser Herz nicht verstocken. Das eine ist, bist du das Maß? Bist du derjenige, der über sein Leben die Kontrolle hat und der weiß, das ist gut und das ist böse und das ist richtig und das ist falsch? Wenn das so ist, dann wisse, das kommt aus der Kultur, das kommt aus der Welt, die dich umgibt. Was du brauchst, das ist, dass du im Leib eingebunden bist. Jeder Einzelne von uns braucht andere, die für ihn das Maß sind. Jeder Einzelne braucht den Kontakt. Jeder Einzelne ist Glied am Leib und muss wissen, zu wem er hingehen kann und sagen kann, pass auf, hier und da, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich da noch? Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen einander. Und dieses Wort, dieses wundervolle Wort Gottes, das ist das Maß. Wenn du da drin liest und wenn du mit anderen zusammen bist, dann werden plötzlich die Dinge, wo du reingezogen wirst, wieder zurückgezogen wirst, in das, womit du aufgewachsen bist, in diese Kultur, die dich geprägt hat. Wenn du da wieder reingezogen wirst, dann kommt das Wort Gottes und sagt, das ist falsch. Das Schwert des Geistes, schärfer als alles andere, scheidet zwischen allem, wo wir nicht scheiden können. Das kommt und sagt, hier bist du auf dem falschen Weg. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, ist Konsumhaltung. Das ist so selbstverständlich. Man kommt nach Hause und dieses Hinterfragen. Wie gesagt, ich rede nicht davon, dass du generell Fernseher, Fenster auf, raus, vorher, wenn du es dem Nachbarn vorher sagst, steht er draußen und wartet darauf, ihn fangen zu können. Aber wie ist das? Wie selbstverständlich ist das für dich, womit du dich fühlst? Wie selbstverständlich ist das, was du in dich reinlässt? Und andererseits in der Gemeinde, wie selbstverständlich ist das, dass du hierher kommst und dann kommt einer und macht eine tolle Einleitung und dann kommt einer und macht Lobpreis und du brauchst nur dastehen und füllst dich an damit und konsumierst und dann gehst du wieder nach Hause. Da gibt es diese Bibelstelle, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Wie sieht denn das aus? Jeder ist bereit. Jeder ist im Herzen bereit. Jeder ist angefüllt. Jeder kommt aus dem Thronraum Gottes, weil er morgens schon gebetet hat und weiß, er kann hier auflaufen. Und dann besteht sein Dienst vielleicht darin, beim Kaffee jemand zu ermutigen. Das Letzte ist das Letzte. Motiviert dich Spaß. Also das hat in die Gemeinde schon irgendwie so ein bisschen Einzug gefunden. Es wird fast alles damit beworben, es macht Spaß. Komm zum Gottesdienst, wird dir Spaß machen. Mensch, wir haben da ein Seminar, das macht bestimmt Spaß. Da kommt der Edgar aus Lübeck und der war ja schon letztes Mal so und das wird dir Spaß machen. Das ist für uns das Wichtigste. Macht Spaß, macht's nicht. Macht's Spaß, dann komme ich und mach's. Macht's keinen Spaß, mache ich's nicht. Zeig mir mal Kapitel und Vers dazu. Hier steht, ich soll das tun, was richtig ist. Hier stehen Dinge, die notwendig sind, um diese Welt zu erreichen. Da steht, dass alle da draußen, die nicht zu Jesus Christus Ja gesagt haben, in die Hölle gehen, in eine Zukunft fern von Gott. Und hier stehen viele Sachen drin, die ich tun kann. Nicht als Regel, wie gesagt, aber von Herzen, an der Hand Jesu. Und wenn ich das Richtige tue, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn ich das Richtige tue, dann kommt eine Befriedigung, die über Spaß hinausgeht. Unsere Gesellschaft leidet unter einem gedanklichen Fehler, unter einer gedanklichen Festung, die sagt, aus der Lustbefriedigung kommt das Leben. Wenn ich an etwas Spaß habe, wenn ich Lust dazu habe und es macht mir Lust, dann bin ich am Leben und das stimmt nicht. Der Sohn Gottes hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben. Also, es gibt richtig, was wir tun sollen, und es gibt falsch. Und wenn ich das Richtige tue, dann kommt irgendwann der Spaß dazu oder eine Befriedigung, die weit darüber hinausgeht, die viel tiefer geht. Wir haben in Deutschland auch ein anderes Erbe. Wir haben ein geistliches Erbe, das viele, viele Missionare und Bewegungen umfasst. Es sind Menschen dabei, die haben gesagt, verkauf mich als Sklaven. Ich bin so tief ergriffen von der Liebe meines Herrn für mich. Und ich sehe diese Sklaven in Westindien, die dort auf den Feldern arbeiten und die niemals, niemals jemand sehen, der nicht auch Sklave ist. Verkauft mich dorthin. Sie haben Abschied genommen von ihren Familien. Sie haben Abschied genommen und wussten, wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen, aber vorher nicht. Denn das ist kein Leihgeschäft, sondern das ist ein Verkaufsgeschäft. Und sie sind dorthin gegangen, um das Evangelium zu verkündigen. Das war nicht, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Sie wussten, was sie erwartet. Das war, weil sie den Ruf Gottes gespürt haben, dass dort unten Tausende darauf warten, die niemals die gute Nachricht von der Liebe Gottes hören werden. Und dann sind sie gegangen. Ich hoffe, ich habe keinem jetzt schlechtes Gewissen gemacht oder ihnen in einer Art und Weise angesprochen, die unangemessen ist. Es ist kein Vorwurf. Wir hatten im Lobpreis den Eindruck, der Himmel ist offen, da sind Meilen von Kleiderständern und darauf hängen die weißen Kleider der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit. Und weil wir falsch geprägt sind und weil der Böse uns davon abhält, weil wir nicht glauben, dass wir zur hellen Seite gehört, trauen wir uns nicht, das abzuholen. Aber das stimmt nicht. Wir müssen uns dieser Dinge in unserem Leben, dieser Festungen, wo sie noch vorhanden sind, bewusst werden, aber dann auch sehen, die gehören euch nicht. Im Namen Jesu spreche ich euch frei davon, die gehören euch nicht. Das sind Dinge, die aus eurem Vorleben übrig sind, sofern ihr an Jesus Christus glaubt. Das sind Dinge, die übrig sind, die aber kein Recht haben. Jeder von uns hat durch das, was der Sohn Gottes am Kreuz gegeben hat, Zugang zum Himmel. Er hat dieses weiße Feierkleid geschenkt bekommen und er kann frei sein, dieses Leben in Christus auszuleben. Kannst du mal auf den Film gehen? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Film sagt mehr als 1000 Bilder. Also habe ich mir gedacht, die zugrunde liegende Wahrheit wird verfilmt. Der Bibelvers dahinter ist, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, damit durch euch entsteht die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, damit die Kraft von Gott ist und nicht von uns. Also Gott, der gesprochen hat, Licht sei in der Finsternis und dann ist alles, was in diesem Universum existiert, entstanden. Der hat mit dieser gleichen Kraft, die das All geschaffen hat, einen Schein in dein Herz gegeben, damit durch dich die Erkenntnis Gottes entsteht. Wir haben diesen Schatz in, meistens heißt es, irdenen Gefäßen, also in Tongefäßen, aber in zerbrechlichen Gefäßen. Habe ich mir gedacht, ich versuche das mal einfach zu veranschaulichen. Lässt du mal loslaufen?
Ich habe also ein Glas Wasser genommen, um zu veranschaulichen, dass wir Gefäße sind, die von Natur aus mit irgendetwas gefüllt sind. Das Irgendetwas ist also mit Wasser symbolisiert. Das Gefäß ist randvoll mit Wasser und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir erkennen, dass das nicht alles sein kann und wo wir unser Leben Christus zuwenden, dann kommt das Öl des Heiligen Geistes dazu. Das Öl des Heiligen Geistes, das fließt in dieses Gefäß hinein und versucht es so weit zu füllen, soweit es kann. Aber wie ihr seht, an der Oberfläche bildet sich eine Ölschicht und der Rest ist nach wie vor mit Wasser gefüllt. Und dann merken wir, dass das nicht ausreicht, dass es das nicht sein kann und wir lassen uns noch mehr mit Öl füllen Aber das Wasser drinnen, das lässt das Öl überfließen. Und wenn sich dieses Öl-Wasser-Gemisch beruhigt hat, dann ist es wieder nur eine Schicht an der Oberfläche. Und die Tiefe unten, die ist trotzdem noch mit Wasser gefüllt. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt muss es aber sein, jetzt gehe ich zu einer Konferenz, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo es richtig lebendig und lebhaft ist und der Geist Gottes mich füllen kann, dann wirbelt das alles durcheinander und sieht so aus, als wäre alles gefüllt. Aber wenn es zur Ruhe kommt, dann ist es wieder nur eine Schicht an der Oberfläche. Die einzige Möglichkeit, dieses Gefäß komplett mit Öl zu füllen, ist, dass es entleert wird, dass das Alte komplett entleert wird. Und dann ist Raum genug, dann ist Platz genug, um es neu zu füllen mit Öl, komplett mit Öl zu füllen. So, jetzt ist dieses zerbrechliche Gefäß komplett voll mit Öl. Jetzt ist die Frage, ist jetzt alles gut? Jetzt kann nie wieder etwas geschehen. Es ist ja randvoll mit Öl, alles ist gut. Also kann man mal ein bisschen was von dem machen, was man früher so getan hat. Ein bisschen was von diesem Wasser. Und dann kommen ein paar Freunde und sagen, du hast früher immer das und das mitgemacht. Mach das doch nochmal, das war gar nicht so schlecht. Und dann ist wieder ein bisschen von dem Wasser da. Und ihr seht, dass das Wasser wieder sofort in die Tiefe sinkt und die tiefen Bereiche auffüllt. Und dann kommt nochmal ein bisschen von dem und wieder ein bisschen von diesem hier und ein bisschen von dem, was früher so viel Spaß gemacht hat. Und dann haben wir die gleiche Situation wieder. Das Gefäß ist in der Tiefe mit dem Alten wieder angefüllt und an der Oberfläche ist eine dünne Ölschicht.
Es gibt Unterlagen zur Predigt. Die stelle ich gleich vor. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir dafür, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Und Herr, wo ich übers Ziel rausgeschossen bin und Menschen auf den Schlips getreten bin, zu Unrecht, oder wo sich Menschen den Schuh anziehen, obwohl sie ihn schon lange anhaben, da bitte ich dich, dass du das korrigierst, dass du das in Ordnung bringst. Und auf der anderen Seite, wo wir jetzt da sind und feststellen, ja, ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das gar nicht gesehen gehabt, da ist Welt in mir drin und ich möchte sie raushaben, da bitte ich dich, dass du kommst, jetzt in diesen Feiertagen, in dieser Zeit, die Menschen haben und die sie mit dir verbringen können, dass du kommst und dass du hilfst, dass du weiterhilfst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns Schritte auf dich zumachen lässt. Ich bitte dich, dass dein Geist uns neu erfüllen kann. Ich bitte dich, dass du alte, tief vergrabene Dinge in uns frei machst. Ich bitte dich, dass du uns als Leib zusammenfügst, dass du uns als Leib, als Glieder zusammenführst, dass wir einander das Maß sind, dass wir einander helfen, einander halten, einander heilen, füreinander da sind. Ich bitte dich, dass du das überschäumende Leben Christi, das, wozu du gekommen bist, dass wir das Leben haben und volle Genüge, alles, was im Universum notwendig ist, dass wir das haben, dass wir das erfahren. Bitte komm, Herr. Herr, wo Einstellungen falsch in uns eingeprägt sind, form du aus dem Ton ein ganz neues Gefäß. Ich bitte dich darum, im Namen Jesu. Amen.